Vor einigen Jahren in den Ostertagen hatte ich eine ähnliche Begegnung wie du, Jean-Pierre. Ich traf eine Nachbarin, wünschte ihr frohe Ostern und sie erwiderte. Dann tauschten wir so unsere Osterpläne aus. Sie und ihr Partner wollten im Süden den Sommer etwas entgegengehen. Und ich habe dann gerade so ein wenig allen Mut zusammengenommen und habe gesagt, ja, das ist für uns Christen eine intensive Zeit, wir feiern da das Wichtigste von unserem Glauben. Sie hat dann so ein wenig eine großzügige Handgeste gemacht und hat gesagt, ja, das ist schön für euch, aber ich kann mit einer Feier für einen Toten wenig anfangen. Schon war das Gespräch vorüber, sie ging ihres Weges. Und ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht. Erst im Nachhinein kamen mir noch tausend Dinge in den Sinn, die ich ihr hätte sagen können. Aber in dem Moment war ich schlicht und ergriffen sprachlos. Ja, Jesus, den Glauben an einen Toten, das ist stark verbreitet. Oder wie da ist dein Beispiel eigentlich auch sehr schön zeigt. Und das bis in die kirchlichen Kreise hinein. Doch nun, an Ostern, da feiern wir Auferstehung. Was für eine Bedeutung hat das für unseren Glauben? Und ich lese uns da gerade mal so den Text vor, an dem ich mich orientiere jetzt bei der Predigt. Er ist im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, und zwar die Verse 12 bis 19. Also Paulus schreibt hier, an die Korinther, aber nun frage ich euch, wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie können einige von euch behaupten, es gäbe keine Auferstehung von den Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet, denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Also Paulus greift hier eine Meinung auf, die da scheinbar bei den Korinthern verbreitet ist, und die lautet, es gibt gar keine Auferstehung nach dem Tod. Und Paulus sieht dann irgendwie so den nächsten Schritt voraus. Er denkt weiter. Ich habe das mal so versucht mit Dominosteinen zu visualisieren. Er sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist oder wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist er wahrscheinlich auch nicht der Sohn Gottes. Und wenn er nicht der Sohn Gottes ist, dann gibt es keinen Opfertod. Also dann hat sein Tod eigentlich keine Bedeutung im Sinne von Opfer. Und wenn es kein Opfertod ist, dann gibt es keine Vergebung der Sünden. Dann war Jesus wahrscheinlich einfach so ein Gutmensch, ähnlich wie Gandhi oder Buddha oder Mutter Teresa oder sonst wer. Was bleibt denn von Jesus und seinem Opfertod noch übrig? Es ist dann ja auch, wenn wir weiterdenken, keine Beziehung mit Gott, dem Sohn, möglich, der ja auferstanden sein muss, damit wir eine Beziehung haben können. Kein täglicher Beistand. Und letztlich gibt es auch keine Ewigkeitshoffnung, wenn es ja keine Auferstehung gibt. Was bleibt, wenn wir nicht an die Auferstehung glauben? Es bleibt ein unerreichbares Vorbild. Eine unerreichbare Moralvorstellung. Es bleibt gewissermaßen einfach eine leere Hülle, eine kalte, harte, gesetzliche Ideologie. Und dann können wir weiter fragen, und das macht ja der Paulus da im Brief, was ist denn mit den Menschen, die uns den Glauben überliefert haben, mit diesen Zeugen? Wenn es keine Auferstehung gibt, dann sind sie ja Lügner. Und wenn sie Lügner sind, was ist dann mit dem Rest der Botschaft, den sie uns überbracht haben? Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann bleibt für die Predigt und auch für den Glauben an Jesus nur Unsicherheit und Zweifel. Also da müssen sie. Ja? Viele Forderungen, viele Appelle, eine hohe Messlatte, keine Gnade, keine Liebe, keine Hoffnung, keine Hilfe. Die Predigt und der Glaube bleiben leer. Das Ganze wird anstrengend und gesetzlich. Und dieses Ergebnis können wir in gewisser Weise in der Kirchengeschichte nachverfolgen. Es gibt wenn wir so die Kirche anschauen nach der Aufklärung. In der Aufklärung kam man ja zum Schluss, dass wahr ist nur, was beweisbar ist nach naturwissenschaftlichen Methoden. Und weil Wunder nicht beweisbar sind, zu den Wundern kommen wir noch, dann gibt es sie nicht. Es hat dann auch in der kirchlichen Theologie hat es dann eine Strömung gegeben, die recht dominant war, vor allem an der universitären Theologie. Da sprach man von der Entmythologisierung der Bibel. Man hat also alles, was irgendwie so nach Wunder aussah, hat man eine Art rausgestrichen oder anders erklärt. Und dann ist natürlich auch Jesus nicht auferstanden. Und wir können beobachten in dieser Strömung, in der Entwicklung der Kirche, was dann noch blieb, war ganz viel Moralvorstellung und eine große Gesetzlichkeit. Was auch blieb, die Predigten blieben leer und damit dann auch die Kirchenbänke. Und das hat irgendwie so das Bild, das die Gesellschaft von uns Christen hat, stark geprägt. Wir sind dann so die Moralapostel. Ich war vor einigen Jahren Kandidat bei der Sendung The Voice of Switzerland. Ich bin zwar auf der Bühne gestanden und habe da gesungen und es hat sich kein Stuhl umgedreht, aber und mein Beitrag wurde auch nicht ausgestrahlt. Aber ich war da. Und dann so nach meinem Beitrag kamen wir dann so ins Gespräch mit diesen Coaches. Und ich wäre ja gern dann zum Philipp Fankhauser ins Team gegangen, aber eben, es hat sich kein Stuhl gedreht. Und er hat dann gesagt, ja, vielleicht ist es gut, dass sich keiner umgedreht hat, denn du als Pfarrer, das hätte nicht zu mir gepasst bei meinem sündhaften Leben. Also er hat das Bild des Pfarrers als sittenstrenger Moralapostel, das hat sich irgendwie in unserer Gesellschaft eingebrannt. Und ich führe das darauf zurück, dass wenn die Auferstehung wegfällt, dann bleibt nur eine moralisch strenge Religiosität. Wir sehen, fällt die Auferstehung weg, fällt der Glaube in sich zusammen. Die Auferstehung ist eine Schlüsselkomponente des Glaubens. Nimmt man die weg, zieht sie den Glauben mit in den Abgrund, so wie ein Dominostein nach dem anderen fällt. Übrig bleibt ein sinnentleertes Christentum, eine leere Hülle des Gesetzes, ein Gesetz, das niemand erfüllen kann. Gell, es ist ja heute modern, dass man sich so die Religiosität, den Glauben selber zusammenstimmt. Man nimmt vom Christentum dann gerne die Vergebung und die Liebe, aber Kreuzestod und Auferstehung, das erscheint doch irgendwie unsympathisch. Nur, wir haben es gesehen, das hängt alles zusammen, das kann man nicht trennen. Wer Auferstehung wegnimmt, der zerstört alles. Nun, was Paulus hier macht, ist ja irgendwie auch riskant. Er arbeitet säuberlich heraus, ohne Auferstehung gibt es keinen Glauben. Mit der Auferstehung steht und fällt unser Glaube. Wird die Auferstehung widerlegt, müssen wir uns eine andere Religion suchen. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, ist denn die Auferstehung haltbar? Können wir an die glauben? Und jetzt kommen wir zu den Wundern. Wunder sind naturwissenschaftlich nicht beweisbar. Es gab so eine, oder gibt es immer noch so eine Skeptikergemeinschaft, die haben einen hohen Preis ausgeschrieben, für wenn jemand ein Wunder beweisen kann. Und die mussten den Preis nie ausbezahlen, da nie ein Wunder bewiesen werden konnte nach diesen naturwissenschaftlichen Methoden. Dann schlossen sie aus diesem Umstand, dass sie ihren Preis nicht zahlen müssten, okay, dann gibt es keine Wunder. Nur dass man nennt das einen Zirkelschluss, oder? Das ist da, wo sich die Katze in den eigenen Schwanz beißt. Wenn die Methoden, die naturwissenschaftlich gelten, die machen es eigentlich unmöglich, ein Wunder zu beweisen. Denn ein wissenschaftlich beweisbares Wunder müsste reproduziert werden können, also müsste wiederholt werden können. Nur wenn wir ein Wunder wiederholen können, dann hört es auf, ein Wunder zu sein. Also wir merken, es ist gar nicht möglich. Wunder können naturwissenschaftlich nicht bewiesen werden. Aber das heißt noch lange nicht, dass es sie nicht gibt. Eine Kollegin von mir, die hatte einen heftigen Hirnschlag. Die lag im Koma, die lag im Sterben. Und die Ärzte waren überzeugt, dieser Hirnschlag, der war so schwer, die Frau stirbt. Und wenn sie nicht stirbt, dann ist es erstens ein Wunder und zweitens wird sie schwerste Behinderungen davontragen. Es haben dann Heerscharen von Menschen für sie gebetet in dieser Zeit, als sie da im Koma lag. Und das Wunder trat ein. Sie überlebte. Und sie wurde sogar gesund und heute führt sie ein ganz normales Leben. Das ist ein Wunder. Nur kann man es nicht beweisen, weil man kann es ja nicht wiederholen, nicht reproduzieren. Aber es ist ein Wunder und wir haben ganz viele Zeugen, die das bezeugen können, nicht zuletzt diese Ärzte, die von einem Wunder sprechen. Und die haben ja Erfahrung. Und genauso haben wir Zeugen für das Wunder der Auferstehung von Jesus. Und da gibt es ganz viele. Und wir haben im selben Kapitel, wie unser Text ist, haben wir da ein paar Verse vorher, eine Abhandlung von Paulus. Da sagt er, dass er, und da ist eben Jesus gemeint, dass er gesehen worden ist von Kephas, also von Petrus, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Spannender Nebensatz, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Also hier werden sozusagen die Zeugen in den Zeugenstand gerufen. Die 12 Jünger, oder die ihn gesehen haben. Also es waren ja nur noch 11. Und dabei sind ja nicht einfach, das sind ja nicht einfach so ein wenig gutgläubige Trottel, oder? Sondern da war auch der Thomas dabei, der seine Zweifel hatte und dem Jesus besonders beweisen musste, dass er wirklich auferstanden ist. Sie haben zusammen gegessen und getrunken. Und dann ist da die Rede von den Aposteln und in diesem Zusammenhang wissen wir nicht so genau, wer dann da alles dazugehört. Aber 500 Leute, und da finde ich eben den Zusatz spannend, den Paulus da schreibt, die meisten von denen, die leben noch. Wenn du mir es nicht glaubst, kannst du die fragen gehen. Also das sind lebendige Zeugen. Es gab so ein Mensch, Frank Morrison, es ist allerdings ein Pseudonym, der ist Jurist, oder er war Jurist. Und der hat es irgendwie satt, dass die Christen immer davon geredet haben, Jesus ist vom Tod auferstanden. Und dann hat er gesagt, als Jurist, okay, jetzt setzen wir dem ein für alle Mal ein Ende und zelebrierte einen Indizienprozess gegen die Behauptung der Auferstehung. Und dann hat er sozusagen die ganze Zeugen in den Zeugenstand gerufen und alle Quellen, die er hatte, hat er da hinzugezogen. Und bei seiner ganzen Arbeit kam er mit seiner Position immer mehr ins Zweifeln. Irgendwann war die juristische Zeugenlast, die für eine Auferstehung sprach, so groß, dass er wollte das ja nicht, aber dass er am Schluss zum klaren Schluss kam, die Auferstehung hat stattgefunden. Er hat dann ein Buch geschrieben, Who Moved the Stone? Und im ersten Kapitel dieses Buches schreibt er, das ist das Buch, das nie geschrieben werden wollte. Oder? Also er wollte ja ein anderes Buch schreiben. Er wollte ein Buch schreiben, das die Auferstehung widerlegt. Und er fand zum Glauben auf diese Weise. Ein weiteres Argument, das für die Auferstehung spricht, ist die Wirkungsgeschichte von der Auferstehung. Was wäre mit diesem kleinen Jüngerkreis geworden, wenn Jesus tot geblieben wäre? Wenn wir so ein wenig die Berichte nach der Kreuzigung anschauen, dann begegnen wir einem desillusionierten, orientierungslosen kleinen Haufen Menschen. Also zum Beispiel die zwei Jünger, es gibt da diese Geschichte von zwei Jüngern, die nach Emmaus unterwegs waren, ja, das war ein Häufchen Elend. So ein Häufchen Elend, orientierungslos, desillusioniert, ich musste heute Morgen dreimal üben, damit ich es aussprechen konnte, desillusioniert, die hatten keine Kraft für irgendetwas. Und daraus sollte eine weltumspannende Religion werden. Nein, es ist der positive Schock von der Auferstehung, das Erleben, dass eben Jesus der Sohn Gottes ist, Gott der Sohn, die damit verbundene Freude, die dann zu dieser Kraft führte, dass aus diesem kleinen Häufchen Jünger eine weltumspannende Religion wurde. Und so können wir insgesamt mit erhobenem Haupt an die Auferstehung von Jesus glauben. Die Auferstehung ist durchaus haltbar und plausibel. Wir müssen also nicht den Verstand ausschalten, um glauben zu können. Ich habe mir nochmals diese Dominosteine genommen, aber damals mit umgekehrten Vorzeichen. Wenn wir jetzt davon eben ausgehen und mit gutem Recht davon ausgehen, Jesus ist wahrhaftig auferstanden, dann wissen wir, jawohl, Jesus ist auferstanden. Wir wissen deshalb auch, er ist wirklich der Sohn Gottes, wie er es von sich selber sagte. Wir wissen jetzt, sein Tod am Kreuz war nicht einfach nur ein juristischer Unfall, sondern das war der Opfertod. Der Opfertod, den er stellvertretend für uns gestorben ist. Und deshalb, weil es ein Opfertod war, dürfen wir auch wissen, unsere Schuld ist tatsächlich vergeben. Einer Beziehung mit Gott steht nichts mehr im Wege. Wir wissen deshalb auch, eine Beziehung mit Gott ist möglich. Und letztlich das ewige Leben, auf das dürfen wir uns freuen. Der Glaube, wie die Zeugen ihn uns übermittelt haben, ja, dem können wir vertrauen. Der Auferstandene lebt in uns, leitet uns, begleitet uns mit seinem Heiligen Geist. Ja, dank Jesus werden auch wir einmal auferstehen zu ewigem Leben. Und da könnte ich jetzt noch ganz viel aufzählen, aber es sind so zwei Aspekte, die ich etwas mehr darauf eingehen möchte. Der erste Aspekt ist, durch den Auferstandenen haben wir ein erfülltes Leben. Oder wir leben in einer Beziehung mit dem Schöpfer, mit Gott, mit Jesus, mit dem Auferstandenen. Wir können mit ihm reden. Wir können ihm unser Leben anvertrauen, uns leiten lassen. Und so leitet er uns zu einem sinnerfüllten Leben mit Ziel und Wert. Oder jeder Mensch, du und ich, wir sind alle einzigartig und deshalb hat Jesus auch mit jedem von uns ein einzigartiges Ziel. Und Jesus zeigt dir dieses Ziel und gibt dir auch die Kraft und all die nötigen Begabungen, um das auch leben zu können. Und ich habe dann mal gelesen von einem jungen Mann, Leo mit Namen, Der fragte sich, warum bin ich in diese Welt hinausgepresst worden, um dann irgendwann zu sterben? Er studierte Medizin, weil seine Mutter schon Medizin studiert hatte. Und er war Atheist, weil schon seine Mutter Atheistin war. Nur er, so in den frühen 20ern hatte er so keine Ahnung, was er wirklich mit seinem Leben anfangen sollte. Und dann kam der Amor ins Spiel, oder? Die blonde Tina lernte er kennen. Und sie kamen miteinander ins Gespräch über den Glauben. Tina war bekennende Christin. Und dann war es so eine Mischung, oder? Einerseits wollte er sich an Tina ranmachen, andererseits hat er wirklich so ein wenig den Funken gesehen, dass er da vielleicht den Sinn für sein Leben finden könnte. Und so ist diese Beziehung weitergegangen. Die haben später dann auch geheiratet, aber genau, so ist diese Beziehung weitergegangen und auch seine Beziehung mit Jesus. Und heute ist er überzeugter Christ, hat in Jesus, eben im Auferstandenen, den Sinn fürs Leben gefunden und Gott braucht ihn jetzt als Arzt in verschiedenen Bereichen. Dann der zweite Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist eigentlich die Anfangsfrage von unserem Text. Nämlich durch den Auferstandenen haben wir die Zusage, dass auch wir mal auferstehen werden. Johannes 11, Vers 25, da sagt Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Manche Leute haben manchmal so ein wenig eine ernüchterte Vorstellung von Leben, oder? Da arbeitet man 65 Jahre lang und dann leidet man 20 bis 25 Jahren an Altersgebrechen und dann ist fertig, oder? Ich muss eine Klammer machen, ich setze mich ja dafür ein, dass wir das Alter in seinem Wesen schätzen und genießen lernen. Klammer wieder zu. Deshalb kann ich das gar nicht nachvollziehen. Aber die Frage, die dann eben nach dem in Bezug auf das Ende aufkommt, ist die, was kommt danach? Und oft ist diese Frage mit einer großen Angst, einer Todesangst verbunden. Und auch da wirkt die Auferstehung bei uns. Dank der Auferstehung müssen wir keine Angst haben. Paulus schreibt im selben Kapitel wie unser Text etwas später, und da sehen wir, dass er eben selber keine Angst hat. Er sagt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Also wo ist das, was uns noch wehtun kann? Und das ist natürlich eine rhetorische Frage, weil er weiß, der Tod hat seine beängstigende Wirkung verloren. In meinem Praktikum habe ich mehrere Mal eine wirklich sehr alte Frau im Pflegeheim besucht. Und sie hatte ein Buch auf dem Nachttisch und das heißt «Das Schönste kommt noch» von Fritz Rienecker. Und ich habe sie dann angesprochen und gefragt, ja, also freust du dich denn jetzt, wenn du gehen kannst? Und dann hat sie gesagt, ja, eigentlich schon, nur habe ich Angst, dass ich sterben könnte, bevor ich alle meine Sünden bekannt und um Vergebung gebeten habe. Und ich habe dann gemerkt, ich muss ihr da so die Gnade von Jesus nochmal erklären und habe ihr dann gezeigt, Jesus ist ein für alle Mal für alle unsere Sünden gestorben. Es kommt also nicht darauf an, dass sie im richtigen Moment betet und um Vergebung bittet, sondern die Gnade gilt. Und dann ist ihr wirklich das Herz aufgegangen. Und ich habe das ist für mich unvergesslich. Ich habe im Leuchten ihres Gesichtes einfach diese Freude auf das Leben nach dem Tod gesehen. Und ich bin sie nachher noch zweimal besuchen gegangen und beide Male hat sie mir immer gesagt, also das Buch lag immer noch auf dem Tisch und jedes Mal hat sie mir gesagt, weißt du, jetzt freue ich mich so richtig, wenn es dann soweit ist. Also dank der Auferstehung von Jesus macht unser Leben Sinn und auch unser Sterben macht Sinn. Das heißt nun nicht, dass wir keine Probleme und keine Schmerzen und kein Leid mehr haben, aber das heißt, dass wir wissen, wofür wir leben. Unser Leben macht Sinn, macht einen Unterschied, hat einen Wert. Und das heißt auch, dass wenn es dann einmal so weit ist, dass wir uns wirklich auf den Tod freuen können, weil es ja ein Leben gibt danach, eine Ewigkeit danach. Wir müssen keine Angst vor dem Tod haben. Und das bringt uns in unserem Leben eine tiefe Freude und Befriedigung ins Leben. Also was der Paulus da mit seinem Text deutlich macht, den Glauben an Jesus gibt es nur als Gesamtpaket. Entweder du glaubst an die Auferstehung oder du glaubst an gar nichts. Entweder du glaubst an das, was uns diese biblischen Zeugen, die mündlich oder schriftlich uns das überliefert haben, entweder du glaubst daran oder du glaubst, dass das alles Lügner gewesen sind. Jesus ist gestorben und auferstanden für dich. Ja, Jesus ist auferstanden und will mit dir durchs Leben gehen. Doch das kann er nur, wenn du ihn in dein Leben einlädst. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du bis jetzt so ein wenig halbherzig so durch dein Glaubensleben gegangen, hast so gedacht, ja, so ein bisschen Religiosität, das kann nicht schaden. Aber ich sage dir heute, mit Jesus gibt es nur ganz oder gar nicht. Es ist so wie in einer Ehe, oder? In einer Ehe ist man entweder verheiratet oder man ist nicht verheiratet. So ein bisschen verheiratet funktioniert nicht. Also und so lade ich dich ein, triff eine klare Entscheidung. Jesus wartet auf dich und er freut sich auf dich. Komm zu ihm, wirf dich in seine Arme und wird sein Kind. Wenn du dich fragst, wie das funktioniert, dann hat es ganz viele Menschen hier, die dir das sagen können. Auch ich gehe gerne mit dir diesen Weg, komm nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich bete. Ja, wir danken dir, Herr Jesus, dass du der Gott bist, der zu uns Menschen gekommen ist. Wir danken dir, Jesus, dass du der Gott bist, wo der Tod am Kreuz gestorben ist. Der Gott, der die Gottverlassenheit, da können wir uns gar nicht vorstellen, erlitten hast aus Liebe zu uns. Unsere Ungerechtigkeit auf dich genommen hast, um uns deine Gerechtigkeit zu schenken. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du der bist, der den Tod besiegt hat, du verstanden bist. Und damit dem Tod seinen Stachel genommen hast, seinen Schrecken genommen hast. Ich danke dir für all die Auswirkungen, die das hat in unserem Leben, dass wir mit dir dürfen unterwegs sein, mit dir dürfen durchs Leben gehen, mit dir, bei dir auch dürfen Orientierung finden im Leben, aber auch eine grosse Hoffnung fürs Leben nach dem Tod. Ich danke dir für den Reichtum, den du uns schenkst, gerade auch in der Auferstehung. Amen.